Presse.
Die Tage sind turbulent an den Börsen rund um den Globus.
Volatility and whiplash on Wall Street amid deepening economic uncertainty and growing global anxiety.
Yeah, U.S. markets open deep in the red once again following Donald Trump's escalating trade war.
Die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt für Verunsicherung. Wobei die Börsen am Dienstag nach 3 tiefroten Handelstagen zumindest wieder leicht zugelegt haben. Nur wer weiß, wie lange das so bleibt. Die Lage ist chaotisch, weil niemand ahnt, was Trump als nächstes plant. Und auch wenn sich im republikanischen Lager und sogar unter einigen Tech-CEOs erst die Kritik an den hohen Zöllen mehrt, verteidigt Trumps engstes Umfeld sein Vorgehen vehement. Auf die Frage eines AP-Reporters, ob sie denn wisse, wer die Zölle am Ende zu spüren bekommen werde, nämlich die Bevölkerung und nicht die ausländischen Unternehmen, antwortete White House-Sprecherin Caroline Leavitt mit scharfen Worten.
Ultimately, when we have fair and balanced trade, which the American people have not seen in decades, as I said at the beginning, revenues will stay here, wages will go up, and our country will be made wealthy again. And I think it's insulting that you're trying to test my knowledge of economics and the decisions that this president has made. I now regret giving a question to the Associated Press.
Da fragt man sich natürlich, ist es wirklich so simpel? Will Trump die USA auf diese Weise einfach nur wieder wealthy machen? Das frage ich später auch meinen heutigen Gast, die Finanzanalystin Monika Rosen. Dieser Tage ja auch gefragte Gesprächspartnerin in Funk und Fernsehen. Davor hören Sie meine Kollegin Christine Meierhofer mit einem kurzen Programmhinweis, der spannend für Sie sein könnte.
Wien wählt und was ist Ihnen dabei wichtig? Die Presse lädt Leserinnen und Leser anlässlich der Wienwahl zu einer Gesprächsserie mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aller Wiener Parteien herzlich in die Redaktion der Presse ein. Finden Sie gemeinsam mit Wien-Redakteur Martin Stuhlpfarrer heraus, was für Michael Ludwig und Co. vor der Wienwahl wichtig ist. Den Link zu allen Terminen sowie zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
Frau Rosen, schön, dass Sie da sind. Sie sind derzeit eine so gefragte Frau, dass es mich noch mehr freut, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich bin immer sehr, sehr gerne bei der Presse.
Das freut uns. Ja, Sie sind nicht umsonst so gefragt, weil Sie eben schon so viele Jahre Expertin für den Finanzmarkt sind und schon etliche Krisen erlebt haben. Wie würden Sie denn das nennen, was wir da gerade durchmachen?
Naja, vielleicht kann ich die Frage so beantworten, jede Krise ist irgendwie anders. Es kommt jetzt immer wieder der Vergleich mit der Finanzkrise 08, die allerdings das Alleinstellungsmerkmal hatte, dass sie aus dem Finanzsektor selber gekommen ist. Und das war eigentlich in dem Ausmaß so davor und danach, Gott sei Dank, nicht der Fall. Covid war am Ende des Tages eine Naturkatastrophe mit entsprechenden Auswirkungen dann an den Märkten. Das hier jetzt ist die Reaktion der Börsen auf eine letztlich politische Entscheidung des US-Präsidenten. Also insofern hat jede Krise irgendwo ein anderes Epizentrum und die Vergleichbarkeit ist aus meiner Sicht daher nur bedingt gegeben.
Jetzt überrascht mich ja eher, dass eine Person überrascht zu sein scheint über die Entwicklungen. Und zwar ist das der gerade angesprochene Präsident oder die Politik, von dem das ausgeht, nämlich Donald Trump. Er ist ja sogar fast empört, wenn man das kritisiert, was er da jetzt gerade macht, auch in seinen erratischen Aussagen. Wie sehen denn Sie das? Warum ist jemand so wie Donald Trump, dem man immer zugesprochen hat, der ist auch ein Businessman, überrascht, dass die Dinge, die er tut, auch eine Auswirkung haben?
Nun ja, ich glaube, Sie haben es selber gesagt. Er kommt aus dem Business, aber er ist eben auch ein Mann. Also ich würde hier schon, und das darf ich mir jetzt erlauben zu sagen, ein Stück männliche Selbstüberschätzung verorten. Er hat sich gedacht, jetzt ist er Präsident und was immer er jetzt sagt oder tut, wird jetzt mal positiv und wohlwollend aufgenommen. Und ich bin relativ sicher, dass er sehr überrascht ist von dieser doch heftigen Gegenwehr der dieser Märkte und sich das so nicht erwartet hat. Und ich glaube, dort ist aber jetzt die eigentliche Schwierigkeit, nämlich sozusagen ihm jetzt hier ein oder zwei Lösungsmöglichkeiten anzubieten, wie er gesichtswahrend hier etwas deeskalieren kann. Und ich glaube, das ist im Moment die Hauptschwierigkeit, die alle Akteure da drinnen jetzt haben, weil ganz klar, er will jetzt nicht dastehen, als würde er ob dieser Kursrückgänge zurückstecken.
Also einen Rückzieher will er nicht machen. Es gibt ja zwei Theorien. Die eine Theorie sagt, er macht das alles, weil er auf einen Deal hinaus will, nämlich dass eben alle Partnerländer mit ihm neue Zölle oder neue Handelspartnerschaften verhandeln. Das sind die einen. Und die anderen sagen, nein, da ist kein größerer Plan dahinter. Bevor wir über die Märkte oder über die Auswirkungen auch auf den Markt sprechen, würde ich das noch gern von Ihnen wissen, welcher Theorie Sie da eher anhängen.
Also, dass er gar keinen Plan hat, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass er eigentlich das Handelsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, für ein Problem erachtet und offensichtlich dagegen vorgehen will. Also insofern denke ich, dass er schon versucht, und das wäre für mich dann auch die Ultima Ratio, diese Produktionsjobs in die Vereinigten Staaten hier zurückzuholen. Das ist ja auch seine Kernwählerschicht, ja, sage ich jetzt einmal, im mittleren Westen, in diesen Swing States, in Pennsylvania, Pittsburgh, die Stahlstadt, Autoindustrie, also diese produzierenden Arbeitsplätze in die USA hier zurückzuholen, das scheint schon ein übergeordnetes Ziel zu sein. Also um jetzt noch einmal darauf zurückzukommen, dass er gar keinen Plan hat, würde ich nicht meinen. Aber inwieweit jetzt einzelne Phasen dieser Umsetzung wirklich so hundertprozentig durchdacht sind, das ist vielleicht eine andere Geschichte, weil auf der einen Seite will er tough sein, auf der anderen Seite muss er aber Verhandlungsmasse irgendwo anbieten und da, glaube ich, spießt es sich im Moment auch etwas.
Jetzt sind wir ja da mitten in diesen Tagen, unterschiedliche Zuschreibungen dazu gibt. Sie haben gerade schon gesagt, das ist schwer vergleichbar mit vergangenen Krisen. Aber vielleicht jumpen wir da wirklich hinein. Wir wollen gar nicht jetzt zu viele Zahlen sagen, weil sie sich ständig verändern können. Aber was wir sagen können ist, nach einem eher schwarzen Montag ist es am Dienstag leicht bergauf gegangen. Jetzt fragt sich aber, viele Menschen kennen sich ja mit Börsenarithmetik gar nicht so genau aus. Ja. Also was heißt das jetzt, wenn es am Vortag -10% ist und am nächsten Tag plus so und so viel Prozent, heißt das nicht, dass man wieder genau am gleichen Level ist, oder? Was würden Sie sagen, wie kann man jemandem, der sich wenig damit auseinandersetzt, das ein bisschen näher bringen, wie diese Mechanismen hier funktionieren?
Naja, es gibt ein berühmtes Beispiel in dem Zusammenhang. Die Märkte nehmen auf dem Weg nach unten den Lift und auf dem Weg nach oben die Treppe. Also es geht immer schneller hinunter, als wir uns dann wieder nach oben arbeiten. Und ich glaube, das trifft auch wirklich den Kern der Sache. Wir haben in 2 Tagen 10% und mehr nach unten verloren. Und jetzt haben wir Zugewinne von vielleicht 1-2%. Also ich glaube, da muss man jetzt kein Mathematiker und kein Börsenkenner sein, um zu sehen, okay, da sind wir aber noch weit davon entfernt, dass wir das alte Niveau erreichen. Ja? Also insofern ist das jetzt vielleicht irgendwo die Aussage. Der Markt hat im ersten Moment sehr, sehr stark erschrocken reagiert, nach dem Motto, verkauf zuerst und stell dann die Fragen. Jetzt gibt es eine gewisse Gegenbewegung. Auch das ist durchaus nicht unüblich, dass man nach so starken Bewegungen nach unten dann jetzt einfach einmal sich ein paar Käufer einstellen oder in dem Fall, vielleicht sprechen wir noch davon, gestern kurzfristig dieses Gerücht kam, dass für, glaube ich, 3 Monate, 90 Tage diese Zölle ausgesetzt werden könnten. Also das hat Käufer auf den Plan gerufen, ja. Aber im Prinzip ist die Stimmung natürlich immer noch gedämpft, weil wir zu wenig Visibilität haben und immer noch sehr stark auf Sicht fahren. Also so würde ich das in etwa einordnen, dass der Schreck nach unten sehr viel stärker gewirkt hat. Vielleicht auch so wie bei anderen Situationen, wenn sie etwas sehr erschreckt, dann dauert es ja auch eine Zeit, bis sie das überwinden und bis sie wieder die alte Sicherheit gewinnen. Und ich glaube, hier ist die Börse auch nicht anders als jeder andere psychologische Faktor.
Sie haben es ganz hübsch gesagt, glaube ich, in einem Interview mit dem Ö1-Journal, dass die ersten Käufer da jetzt wieder auf den Plan gerufen wurden, die ersten sich wieder ins Wasser trauen. Wer ist das, der sich da traut?
Ja, also die Analogie kommt vielleicht aus der Tatsache, dass in meiner Teenagerzeit der Weiße Hai ein großer Hit war, ne? Und dann hieß es immer, also als du gedacht hast, es wäre okay, wieder ins Wasser zu gehen, ne? Da kam dann der Schreck, okay. Naja, das ist jetzt ein bisschen die Frage. Auf der einen Seite, sind das wirklich institutionelle Käufer, das heißt Fonds oder so? Das würde ich eigentlich weniger sehen. Ich glaube schon, dass Kleinanleger hier auch zugreifen, vielleicht teilweise, JP Morgan hat dazu Zahlen geliefert, vielleicht teilweise durchaus verfrüht zugreifen, muss man auch sagen. Auf der anderen Seite, diese angesprochene Gegenbewegung gestern, als kurzzeitig dieses Gerücht von der Aufschiebung der Zölle eben aufkam und der Markt kurzzeitig nach oben geschossen ist, da gibt es jede Menge, auch große Hedgefonds, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Das nennt man einen Short Squeeze. Die wurden dann rausgedrängt. Die mussten diese Positionen schließen. Dadurch verstärken sie die Bewegung nach oben. Also das sind schon kurzfristige Trader, die jetzt weniger auf eine langfristige Strategie abzielen, was wir ja immer wieder betonen. Und die, glaube ich, machen den Markt sehr stark. Ja? Aber durchaus eben auch eine hohe Beteiligung der Retail-Anleger.
Wir haben einen Experten befragt gehabt. Die Presse hat Christian Putz, den Gründer der Londoner Investmentgesellschaft ARR Investment Partners, befragt. Und der hat einen Satz gesagt, nämlich "If you panic, panic earlier." Verstehen Sie, was er damit meint?
Das Wort Panik höre ich einmal grundsätzlich ungern. Und zwar egal in welcher Lebenssituation. Wahrscheinlich will er damit sagen, für eine Kurzschlussreaktion, noch einmal, die ich überhaupt für falsch halte, ist es jetzt aber schon ein bisschen zu spät, weil jetzt eigentlich diese negativen Nachrichten aber schon irgendwo heraus sind und sozusagen jetzt hier eine frühzeitige und sei es erschrockene Reaktion eigentlich nicht mehr möglich ist. Ja?
Also er hat quasi gemeint, für Panik oder für irgendeine Entscheidung wäre vor ein paar Tagen Zeit gewesen, aber jetzt ist es auf jeden Fall zu spät zu verkaufen.
Ich darf dem Kollegen vielleicht mit einem Zitat von Rothschild antworten, der gesagt hat, ich habe immer zu früh verkauft. Also Panik noch einmal ist abzulehnen, aber wenn ich der Meinung bin, es ist jetzt wahnsinnig gut gelaufen und es kann eigentlich jetzt nur mehr irgendein Störfeuer kommen, dann muss ich eigentlich verkaufen, solange das alles noch super läuft. Aber aus der von Ihnen vorher angesprochenen langjährigen Erfahrung sage ich Ihnen, das kann auch eine sehr einsame Entscheidung sein. Ja? Also auch das ist nicht leicht.
Wobei ich kann mich erinnern, Sie waren, glaube ich, wann war das? Im November auch zu Gast bei uns im Podcast.
Wahrscheinlich vor der Wahl. Ne?
Na, danach, also, okay. Wo dann schon klar war, er wird es. Mhm. Und wir haben jetzt noch Zeit bis zur Angelobung am 20. Jänner. Und da gab es ja ein ziemliches Trump-High. Mhm. Und da haben Sie damals auch gesagt, naja, man darf das aber nicht. Muss es mit Vorsicht genießen, weil er muss das dann auch einlösen, die Versprechen, die er da sozusagen in die Welt posaunt. Und es gibt auch immer am Ende des Jahres dann eine Verkaufswelle, die wieder automatisch zu einem kleinen Minus führt. Wie ist denn überhaupt die Zeit seit der Wahl in Retrospektive gelaufen? Also es war lang ein Hoch und hat sich ganz gut gehalten, aber es geht ja jetzt schon eine Weile ein bisschen hinunter, oder?
Also zunächst bedanke ich mich als Analystin sehr, dass Sie mich da zitieren, wo ich offensichtlich recht hatte. Ja, also das ist sehr, sehr lieb von Ihnen. Nach der Wahl gab es einen Boom, der eigentlich bis zur Angelobung, das war der 20. Jänner, angehalten hat. Und danach hat eigentlich begonnen eine gewisse Phase der Skepsis. Also zunächst einmal, würde ich sagen, ein bisschen abwartend, aber dann zunehmend eigentlich mit Verkaufsdruck, der teilweise auch nichts mit Trump zu tun hatte, in der Technologie, Stichwort DeepSeek, also diese vergleichsweise günstiger hergestellte KI-Anwendung der Chinesen, die also da diese großen Tech-Werte unter Druck gebracht hat. Und jetzt hier natürlich mit dieser Ankündigung und Umsetzung der Zollpolitik, davor eigentlich schon nicht, wie er angekündigt hat, Zölle gegen Kanada und Mexiko, dann hat er gesagt, er setzt die für einen Monat aus und so. Und da ist eine Tonalität hereingekommen, die zunehmend ein bisschen von Misstrauen geprägt war. Ja, dieses erratische Verhalten, dieses Vor und Zurück und was macht er eigentlich, was will er? Also genau das, was Sie mich eigentlich fragen, was wir uns alle fragen, was ist das, was ist der Plan, was will er erreichen? Einmal sagt er so, einmal sagt er so, dazu kommen natürlich noch seine Berater, der Musk sagt was anderes wie der Navarro. Also da sind verschiedene Stimmen jetzt natürlich auch irgendwo am Mikrofon. Auch das ist nicht gut. Also die Gemengelage ist nicht so eindeutig und nicht so klar, wie man das sich wünschen würde. Und wenn ich einen Gedanken noch geben darf, also er ist mit irrsinnigen Vorschusslorbeeren ins Amt gekommen. Nicht? Wie Sie gesagt haben, er kommt aus dem Geschäftsleben, aus dem Immobilienbereich. Nicht? Damals in der ersten Amtszeit, wie der Analyst gesagt hat, er ist ein Immobilienmakler aus Queens, er wird der Wirtschaft nichts tun. Das sind Glaubenssätze, die jetzt über Bord geworfen werden oder werden müssen, scheinbar. Ja? Und das hat, glaube ich, den Markt so erschreckt. Und das ist irgendwo jetzt diese Zeitenwende, das ist jetzt ein bisschen ein großes Wort, aber dieser fundamentale Shift, mit dem wir da jetzt fertig werden müssen.
Ja, und wenn wir zurückkehren zu den Kleinanlegern, dann ist natürlich schon auch ein bisschen die Sorge, die da ist, dass der Markt ja nie isoliert betrachtet werden kann. Das ist ja an der Börsenwelt nicht so, bis auf vielleicht schon regionalere oder nationalere Aufs und Abs. Aber da ist natürlich dann deswegen schon die Panik bei manchen gekommen, wenn man merkt, oh je, überall geht's hinunter. Die ganze Welt ist von diesen Zöllen betroffen. Also das ist ja nicht nur eine Sache, die jetzt sich nur in Nordamerika abspielt. Das heißt, was würden Sie denn da, weil auch da ist ja immer der große Ratschlag neben dem Don't Panic ist ja immer diversifizieren, also möglichst breit streuen, damit man möglichst sicher anlegt. Wenn aber die ganze Welt in so einem Chaos ist, ist es schwer, oder?
Darf ich ein bisschen widersprechen?
Unbedingt.
Diversifizieren ist jetzt hier nicht nur im Bereich der Aktienmärkte gemeint, auf das haben Sie jetzt irgendwo abgezielt. Wenn Sie einen Rentenanteil im Portfolio haben, wo die Renditen gefallen sind, na, dann haben Sie also da durchaus ein Gegengewicht. Ja. Es geht in so einer Situation dann schon auch darum, wenn man investiert ist, in der derzeitigen Situation wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, als Verluste möglichst zu minimieren. Ich erinnere daran, in der Finanzkrise im Jahr 2008 sind die Börsen zwar um 40% nach unten gerauscht im Gesamtjahr, die mit Staatsanleihen der Industrieländer haben sie aber plus 14% Performance in dem Jahr gemacht. Und wenn Sie da jetzt einen Anteil von 50% oder 60% im Portfolio von dem haben, dann schauen Sie schon wesentlich besser aus als mit einem reinen Aktienportfolio. Wenn Sie Gold zum Beispiel drinnen haben, dann ein bisschen an Anteil. Auch das ist eine Diversifikation. Ich sage nicht alles auf eine Karte, aber wenn Sie jetzt an Aktienanteil, an Rentenanteil, vielleicht ein bisschen Rohstoffe oder Gold oder sowas, dann haben Sie da schon ein breiter aufgestelltes Portfolio. Was die Aktienmärkte betrifft, zweiter Gedanke, ich habe es gestern angeschaut, natürlich ist Europa auch gefallen, aber seit Jahresbeginn ist der DAX jetzt minus 1% oder so irgendwas, ja, aber der S&P minus 15%. Also auch das, minus 1% werden Sie jetzt nicht am Tisch tanzen, das ist schon klar, aber sie schauen wesentlich besser aus als bei den minus 15% vom S&P. Ja? Also auch das ist Diversifikation. In so einer Situation dann die Verluste minimieren. Mhm. Ja? Und es kommen bessere Tage, dann schaut das Portfolio natürlich insgesamt besser aus, ist auch klar.
Es wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass ich Sie jetzt noch gar nicht konkret gefragt habe, was können Kleinanleger tun, weil die Frage derzeit eh so herumschwirrt und wir haben uns jetzt quasi von hinten dieser Frage angenähert. Also Diversifikation haben wir schon besprochen und Don't Panic eigentlich auch. Jetzt stellt sich aber die Frage für mich, dass Sie, glaube ich, auch immer ganz sagen, ist beraten lassen, Hilfe holen, das nicht immer alles schnell allein entscheiden. Es gibt natürlich grundsätzlich bei Kleinanlegern zwei Typen. Es gibt den Typ, der so und so jemanden hat, der ihm da hilft, der irgendwie eine Beratungsstelle aufsucht. Und es gibt aber zunehmend, vor allem unter den Jüngeren, die das alles alleine mit ihrem Handy machen. Was raten Sie denn denen?
Ich würde mir wünschen, dass die jungen Damen und Herren mir da zuhören. Ich bin mir da nicht so sicher, ne? Weil die sagen sie also,
I do it my way, sagen die sich so.
Tatsache ist, dass das ja etwas ist, was uns zum Beispiel auch dieser Plattform Robinhood immer immer vorwirft, diese spielkonsolartige Darstellung der Börse, und wenn da ein Trade gemacht wird, dass dann die Konfetti am Bildschirm herunterregnen und ähnliches, ja, dass das also wie eine Art Videospiel aufgezogen wäre und sozusagen hier die dahinterliegende Ernsthaftigkeit auch der finanziellen Entscheidung nicht wirklich klar würde, gerade dem jungen Publikum, ja. Also insofern ist halt jetzt die Frage, was kann man diesen jungen Anlegern, Anlegerinnen wirklich raten? Trotz allem, sie können ja weiter auf diesen Plattformen aktiv sein, aber vielleicht trotzdem einen Schritt in Richtung Finanzbildung zu tun, sich zu informieren. Ich sag's trotzdem, vielleicht einmal grundsätzlich ein Beratungsgespräch führen, zu beginnen, in den Medien vielleicht die Berichterstattung zu verfolgen. Ja, es gibt, soweit ich das weiß, Starterpakete auch von der Wiener Börse, Informationspakete auch für die Schulen und so. Das sind durchaus sehr, sehr wertvolle, grundsätzliche Informationen einmal drin. Ich weiß, das ist fad.
Naja, wobei ich will Ihnen sogar da auch kurz widersprechen, weil ich würde jetzt gar nicht annehmen, dass das nicht eh auch viele machen, dieser jungen Käuferinnen und Käufer, und sich so und so auch informieren auf ihren Plattformen, sei es eben über Produkte, die vorhanden sind, wie von der Wiener Börse, oder sei es durch Influencer, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich habe jetzt aber auch eher gemeint, was sollen die denn dann eben mit ihrem Trading-Tool in der Hand machen, auch sollen auch die natürlich Ruhe bewahren, nehme ich an, oder mal nichts tun am besten, oder?
Naja, weil, also so sie schon engagiert sind, ist die Frage, wie viel Kapital haben sie zur Verfügung, um irgendwas zu tun, ja. Aber auch sie sollten eine langfristige Strategie verfolgen. Es kommt darauf an, welche Instrumentarien sie in der Hand haben. Wenn sie ETFs oder so haben und die sind dann entsprechend im Minus, ja, auch dann gilt es, Ruhe zu bewahren, eine Strategie zu verfolgen, vielleicht monatlich in einen Plan weiterhin einzuzahlen, um diese günstigeren Kurse auch mitnehmen zu können und wenn das wieder steigt, nach oben dabei zu sein, ja. Also das, es gilt für diese Anlegerschicht dasselbe eigentlich wie für alle anderen, ja. Ich will mal hoffen, dass gerade die Jugend hier nicht sozusagen auf Kredit irgendwas macht, sondern mit dem Kapital, das ihnen zur Verfügung steht, langfristig und sorgsam umgeht. Mhm.
Wie ist das eigentlich, apropos Junge, vielleicht auch eine von mir etwas fahrlässige Assoziationskette, aber ich frage trotzdem, mit dem Bitcoin derzeit?
Ja, Bitcoin ist auch deutlich zurückgekommen, hat durchaus eine Korrelation gezeigt zu Tech-Aktien, ist auch einer jener Anlageklassen, die seit der Amtsübernahme durch Trump eher teilweise ein bisschen nach unten gegangen sind. Also der Boom war auch in dieser Phase davor. Er hat sich ja für Bitcoin, für Kryptowährungen stark gemacht. Also diese Versprechen eigentlich sind seit seiner Amtsübernahme nicht eingelöst worden. Also da gehört Bitcoin absolut dazu.
Mhm. Dafür Gold haben wir schon angesprochen. Gold ist weiterhin am Steigen.
Ja, an und für sich ja. Da gibt's auch ein bisschen gegenläufige Überlegungen. Auf der einen Seite, wenn die Inflation ansteigt durch die Zölle und dadurch Zinsen eher höher bleiben, dann wäre das für Gold nicht gut. Das ja profitiert von fallenden Zinsen. Wenn allerdings eine Konjunkturbremse überhand nimmt, was manche Häuser auch prognostizieren, dass wir vielleicht schon vor der nächsten Sitzung der US-Notenbank im Mai dazwischen schon eine Zinssenkung kriegen, wenn die Konjunktur da so stark nachlässt in Amerika, dass das eher eigentlich für weiter steigende Goldpreise dann sprechen würde. In Summe, glaube ich, aber ist die Unsicherheit derzeit hoch genug, dass der Goldpreis wahrscheinlich da durchaus
stabil hoch bleibt.
Würde ich meinen. Ja, also keine, weil sie was für großen Einbrüche haben wird.
Mhm. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kaufen? Wir haben vorher von den ersten Käufern, die wieder im seichten Wasser anfangen zu schwimmen, geredet. Aber wie ist denn das?
Also, da kann ich jetzt auch nur verlieren, weil wenn jetzt dann aus dem Weißen Haus irgendwelche anderen Ankündigungen kommen und wir rauschen dann noch einmal nach unten, dann ist das natürlich jetzt auch nicht im Sinne ihrer Hörer und Leser und Rinnen. Also insofern langfristige Strategie, diszipliniert bei der bleiben und vielleicht schon wirklich auch mit einem monatlichen Plan einsteigen, um die Kurse sozusagen in beide Richtungen etwas zu mischen, wenn man man das möchte. Ja? Wenn es weiter nach unten geht, na, dann bin ich bei den günstigeren Kursen auch dabei. Und wenn jetzt irgendwann die Wende nach oben kommt, ja, dann habe ich zumindest da unten auch noch einmal zugekauft. Also das erscheint mir das einzig Richtige. Hm. Ansonsten vielleicht ein bisschen zu warten halt. Hm.
Lassen wir es damit heute gut sein und schauen wir, wann Sie das nächste Mal wieder zu uns kommen. Danke fürs Kommen heute.
Ich habe zu danken. Es ist immer ein großes Vergnügen. Danke.
Ja, das war Was wichtig ist am 8. April. Weiterführendes zum Thema finden Sie wie gewohnt in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ja, und wenn Sie Feedback für uns haben, Kritik oder eine Anregung, dann schreiben Sie mir gerne an die Adresse podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.